ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Und wir haben es uns ja auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, immer wieder mal hinter die Kulissen der Berufe und der Arbeit zu schauen, die so am Lebensende stattfindet. Und ich habe gerade irgendwo festgestellt, dass vieles Wissen, was Profis haben, immer noch so ein Inselwissen ist. Und habe gedacht, ey, wir müssen vielleicht auch nochmal so ein paar ganz grundsätzliche Sachen im Podcast vorstellen und erzählen. Und eine der grundsätzlichsten Sachen, mit denen ich immer wieder zu tun habe, ist der Ort Hospiz. Und ich habe letztens ein Video auf YouTube gesehen, das war überschrieben mit "Ich bin die Hebamme am Ende". Und das ist Philipp Freund, der da ein Interview gemacht hat. Du bist Leiter des Rekam-Hospizes hier in Berlin. Ich grüße dich, Philipp.
Hallo, guten Tag.
Bist du Berliner?
Ich bin Berliner, ja.
Richtiger Berliner.
Richtiger Berliner.
Aber wo aus Berlin kommst du her?
Also geboren bin ich in Reinickendorf und dann habe ich teilweise im Wannsee gewohnt, später ganz, ganz, ganz lange in Kreuzberg und jetzt seit ein paar Jahren in Charlottenburg.
Okay, und du arbeitest beim Rekam-Hospiz. Wo ist das in Berlin?
In Neukölln und Rudow, also Neukölln-Rudow-Britz, da gibt es drei Standorte, also ein stationäres Hospiz an der Hermannstraße und dann in Rudow das Hospizzentrum mit einem stationären und einem Tageshospiz und dann haben wir noch einen ambulanten Hospizdienst in der Wartestraße.
Und so ein Gedankenspiel, was ich immer wieder gerne mache, wenn wir uns beide abends in eine Kneipe setzen würden und Leute müssten raten, was wir machen, würden sie wahrscheinlich bei dir genauso häufig daneben liegen wie bei mir. Wo hat dein Weg begonnen, in den Bereich der Hospizarbeit zu gehen? Weil du bist jetzt, ich habe es gerade vorhin versucht auszurechnen, 49, hast du gesagt?
Genau, ja.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Viele Jahre, also 30 Jahre auf jeden Fall. Also ich bin sehr früh in Berührung gekommen mit dem Thema. Das lag daran, dass meine Eltern eine Sozialstation hatten. Meine Mutter hat in den 70ern eine der ersten Hauskrankenpflege gegründet.
Hier in Berlin?
In Berlin auch, genau. Und damals war die Versorgungsstruktur noch gar nicht so wie heute. Also es gab gar keine Sozialstation groß oder Verträge mit den Krankenkassen.
Übersetz mal kurz für mich Sozialstation, was heißt das?
Das ist Hauskrankenpflege. Ja. Also früher war es die Hauskrankenpflege, also Pflegerinnen gehen ins Haus, kommen in die Häuslichkeit und betreuen die Menschen zu Hause und leisten Hilfestellung und Pflege.
Und da war sie eine der Ersten, die das hier, weil sie ist Krankenschwester?
Sie ist Krankenschwester, genau, und hatte so als One-Woman-Betrieb angefangen zu gründen, hatte dann auch immer wieder Patienten bei uns zu Hause. Also wir hatten einfach viel Raum, wir waren, obwohl wir vier Kinder waren, und auch noch sind, also drei Geschwister habe ich, hatten wir sehr viel Raum in Hermsdorf damals gehabt und da hat sie dann auch immer mal Patienten zu uns geholt, wenn es keine andere, in ihren Augen bessere Versorgung gab woanders. Also sie ist das mit sehr viel Haltung angegangen. Und ja, so bin ich daran gekommen, in Berührung gekommen und habe, um es abzukürzen, dann vor allen Dingen Anfang der 90er Jahre viel Sterbebegleitung gemacht bei Menschen mit AIDS. Da waren einfach sehr viele gerade betroffen, sehr viele junge Männer, die gestorben sind. Und die Sozialstation, da war es dann eine Sozialstation schon, meiner Mutter, die haben eben Infusionstherapien zu Hause durchgeführt. Das haben nicht so viele gemacht. Und ich war damals aber nicht ausgebildet, aber ich konnte die Menschen zu Hause begleiten, anwesend sein, Tätigkeiten verrichten, auch viel Haushilfe oder eben so grundpflegerische
Wie bist du da rangekommen? Also, oder wie hat das angefangen, dass du dich um Menschen kümmerst, die sterben? Waren das Freunde am Anfang oder war das schon auch mit dem Hinblick auf eine berufliche Geschichte?
Das waren immer berufliche Kontexte. Das begann ja dann schon in der Schulzeit, beziehungsweise kurz nach der Schulzeit dann auch, dass ich gearbeitet habe. Also ich musste ja arbeiten.
Als was? Was hast du gelernt?
Da hatte ich noch keine Ausbildung. Aha. Also da bin ich von der Schule weg und musste einfach erstmal jobben, weil ich auch noch nicht genau wusste, was will ich eigentlich machen. Also ich hatte nicht so ein, wie andere, so ein ganz klares Ziel vor Augen und brauchte so eine Zeit, um mich da zu finden. Und hatte aber immer schon dieses große Interesse an Pflege und Begleitung und Menschen zu unterstützen. Also das hat mich immer interessiert und dadurch, dass ich damit früh in Berührung gekommen bin, hatte ich einfach ein großes Interesse, das mehr zu ergründen. So.
Das heißt, du bist ja indirekt dann so ein bisschen in die Fußstapfen deiner Mutter. Du hast den Weg nachverfolgt, oder? Ist das bewusst? Ist das unbewusst?
Also ich glaube, erstmal ist das unbewusst, weil man tut es. Und als dann die Berufswahl anstand, Ausbildung, war klar, dass ich ja schon Kompetenzen mir erworben habe und daher und gemerkt habe, das berührt mich und das interessiert mich. Also gerade das Thema Sterbebegleitung auch, das hat mich nicht geschreckt, sondern ich habe da eher gesehen, was kann man tun, wie kann man die Situation von sterbenden Menschen und deren Angehörigen verbessern, und das hat mich unheimlich interessiert.
Du hast gerade dieses starke Wort Haltung benutzt. Hast du die Haltung deiner Mutter denn übernommen? Also wenn ich dieses Bild, dass die als Krankenschwester Leute privat zu sich nach Hause holt und sagt, die Unterstützung draußen ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich gebe meinen privaten Kontext auf und sage, ich hole euch hierher. Das ist schon eine starke Haltung, oder? Mhm.
Ja, also ich glaube, die hat sich bei mir auch nicht verändert, auch wenn ich sicher nicht alles so mache, wie meine Mutter gemacht hat oder machen würde. Das ist ja auch ganz natürlich. Ist diese Grundeinstellung und eben diese Grundhaltung, wir können Dinge verbessern, wir können Pflegesituationen verbessern, eine ganz große Triebfeder. Und die habe ich, und da bin ich auch sehr froh drüber, in all den Jahren wirklich nicht verloren oder eingebüßt. Die ist stark in mir verankert.
Das heißt, dieses, was man häufig aus pflegerischen Berufen, dass irgendwann so ein Ausgebranntsein häufig da ist, das spürst du überhaupt nicht?
Nein.
Das ist super sympathisch. Was hast du denn final dann gelernt? Du bist dann Krankenpfleger geworden, oder was war dann die Ausbildung, die du gemacht hast?
Ausbildung war dann Altenpfleger. Genau, und dann habe ich im Verlauf dann weitere Studiengänge gemacht und Zusatzausbildung, Zusatzqualifikation.
Und kannst du noch beziffern, wann du gemerkt hast, also das eine ist Pflege und Hilfe, aber zu sagen, ich habe die Fähigkeit, Menschen im Sterben zu begleiten? Also auf allen Dimensionen, auf der ich kann damit umgehen, ich bin gut für die. Wann hast du das gemerkt, dass das für dich funktioniert? Gab es da so einen Moment?
Ja, es gab einen sehr klaren Moment. Das war noch vor der Ausbildung. Ich habe viel Nachtdienste gemacht.
Im Altenheim noch?
Nee, in der Hauskrankenpflege, also ja. bei Menschen mit AIDS. Und ich hatte tatsächlich persönlich, also es gab einen Nachtdienst, da war ich einmal auf persönlicher Ebene betroffen, weil meine Liebe gestorben war an AIDS, das wusste ich aber nicht. Also das war so eine Fernbeziehung, ich habe dann an dem Tag die Nachricht bekommen und bin aber auch in den Nachtdienst gegangen zu einem Paar, zwei Männern, die seit 25 Jahren zusammen leben, und der Partner ist eben gestorben, und es gab dann auch eine ganz gute Freundin von den beiden, also eine langjährige Begleitung, die haben am Saviniplatz in zwei Wohnungen gewohnt, so über den Flur rüber. Und ich habe dann diese für mich doch schwere Begleitung, weil ich emotional sehr angegriffen war, das hat mich schon ganz schön herausgefordert. Und es kam dann die Situation, also Nachtdienst, der Freund, der Partner und die Freundin, die haben sich zurückgezogen in die andere Wohnung und gesagt, sie sind immer da, wenn etwas sein sollte, soll ich kommen. Und ich habe den Mann, den Patienten, dann in der Nacht frisch gemacht und auch gewaschen dann, weil ich gemerkt habe, da war auch so eine Unruhe, und habe mich, es war so ein ganz...
Unruhe in ihm oder
in ihm? In ihm war so, und es war ein ganz intensiver Prozess, so. Und dann trat so eine Ruhe ein, und ich hatte ja noch nicht so arg viel Erfahrung mit sterbenden Menschen gehabt, und es war so 3:30 Uhr, und ich habe überlegt, okay, ich glaube, jetzt sage ich mal den beiden Bescheid, weil ich glaube, es verändert sich was, und das ist nichts, was man aus dem Lehrbuch sich rauszieht, sondern das spürt man dann. Und es ist ja eine Überwindung, dann an der Tür zu klingeln und zu sagen, ich glaube, jetzt ist es soweit. Das kann ja auch einfach nicht stimmen. Ja, und ich bringe was auf. Also man denkt so in alle Richtungen. Und die beiden kamen dann, das Zimmer war frisch und war eben auch gerade frisch gewaschen. Es war so eine Ruhe reingebracht worden. Und sie haben sich dann verabschiedet, so eine 30 Minuten, und dann ist der Mann gestorben. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das kann ich. Also ich konnte das emotional diese Nacht gut für mich aushalten, und ich habe erkannt, also ich hatte gesehen, okay, ich habe offensichtlich eine Kompetenz zu erkennen, wenn jemand ins Sterben kommt und wann die Angehörigen auch gut sind einzubeziehen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das kann was sein für mich, für meinen weiteren beruflichen Werdegang.
Hast du da in der Nacht schon gewusst, dass dein Partner verstorben ist?
Ja, das wusste ich. So bin ich ja hingegangen. Okay. Das war also eine, deswegen gab es nochmal so eine Dimension da drin, die in dieser Sterbebegleitung unheimlich wichtig auch zu betrachten ist, nämlich dieses, was macht es mit mir und was ist das, was mit mir macht, was macht das gegebenenfalls mit den anderen, mit den Betroffenen und wie halte ich das auseinander, dass ich ein guter Begleiter sein kann, ohne meine Dinge da reinzumischen.
Gibt es Begleitungen von Familien, die dir näher gehen als andere?
Ja, na klar.
Also ist es dann die zweite Frage dazu, bist du besser, wenn du mitfühlender wirst, weil du vielleicht eine persönliche Erfahrung teilst oder wirst du schlechter dadurch für die Familien?
Es können andere Tiefen entstehen möglicherweise in der Begleitung, wenn bestimmte Dinge zusammenkommen. Also das, ich sage jetzt mal eine Familie oder ja, nehmen wir mal eine Familie, wo ein großer Zusammenhalt ist, so eine große Transparenz, eine Offenheit, eine Klarheit mit dem Thema Tod und Sterben, dann ist das etwas, was bei mir natürlich andocken kann an vielen Stellen. Dann kommt man auch anders in Gespräch und es, man möglicherweise kommt man in tiefere Begegnung. Aber ob das jetzt besser oder schlechter ist, es ist das, was in der Situation dann gebraucht wird. Und bei anderen Begleitungen, da hat man vielleicht nicht, möglicherweise ich dann nicht diese tiefen Begegnungen, aber dann nimmt dennoch die Begleitung und die Unterstützung und die Offenheit meinerseits, nimmt da keinen Schaden. Ich hatte noch nicht die Situation, dass doch sehr selten, aber es kam auch schon vor, wo wirklich sehr, sehr selten, wo ich einfach auch mal sagen musste, liebe Kollegen, gerade jetzt im Hospiz, wo einfach auch andere Kollegen sind, ich ziehe jetzt hier mal die Joker-Karte und bitte darum, dass ich ein bisschen aus dieser Pflegesituation raus kann, dass die jemand anders übernimmt. Das ist etwas, was auch dringend notwendig ist. Das geht anderen Kollegen auch mal so, dass man an Grenzen kommt, wo man sagt, ich krieg das, hier bin ich jetzt wirklich nicht mehr gut, ich helfe nicht mehr. Nicht, dass ich Schaden nehme, also mich nervt das gegebenenfalls, aber ich merke, ich werde dem nicht gerecht, was der Anspruch, was die Haltung ist. Da komme ich ins Schwimmen. Und da ist es dann gut, sich auch einzugestehen, dass man nicht alles kann. So.
Weil ich musste an was denken, das hatte ich gerade mit Kolleginnen, ich gebe dir ein Beispiel. Ich muss bei der Begleitung von Suiziden sehr aufpassen, weil ich so eine Art Ersatzwut aus persönlicher Erfahrung entwickle und manchmal merkte, das ist mittlerweile besser, ich ermutige Menschen zum Wütendsein, auf denen der Suizid begangen hat. So, da merkte ich, oh, Vorsicht, da bringe ich mich mit ins Spiel, da musste ich doll dran arbeiten, um das auch so ein bisschen wegzubekommen. Du bist mittlerweile ja nicht mehr nur auf dem Pflegeniveau, du leitest das Hospiz ja. Und das, was du jetzt erzählst, dieses einzelne Leute haben Freiheit in ihrer Arbeit, auch mal zu sagen, ich bin gerade nicht gut. Ist das was, was du als Kompetenz mitnimmst, weil du selber da drin gearbeitet hast? Oder setzt du das um in der Arbeit? Wie machst du das?
Definitiv. Also das sehr, ich bin ja ganz raus aus der Pflege. Ich habe mit Pflege wirklich gar nichts mehr zu tun, aber glaube ich, war lang genug dran, dass ich diesen Blick oder die Notwendigkeiten der Prozesse auf die geschäftsführerische Ebene eben mitnehme. Was bedeutet, dass mein Handeln schon darauf ausgerichtet, es bleibt dabei, also auch mein Handeln auch auf der Geschäftsführung geht darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dessen Bedürfnisse, der Betroffene und deren und Zugehörige, aber dann selbstverständlich auch das Team drumherum. Und die Prozesse, die in Hospizen geschaffen wurden, die Hospize entwickelt haben, die helfen ja und sind unbedingt schützenswert. Und das macht sich an vielen Dingen, die auch in den Entscheidungen als Geschäftsführer wichtig sind, deutlich bemerkbar.
Ich möchte eine Geschichte erzählen, die mich doll berührt hat. Ich komme aus Rostock. Rostock hat mittlerweile, glaube ich, zwei Hospize, hatte lange nur eins. Meine Großeltern leben noch, oder mein Opa ist schon verstorben. Und ein Onkel fängt an zu sterben und geht ins Hospiz. Meine Oma, keine dumme Frau, besucht den dort. Und da machte ich meinen Beruf schon und erzählt mir danach total begeistert, was für ein Sinneswandel bei ihr stattgefunden hat Und das ist eine Frau, die hat sich in einer Kindertagesstätte, die weiß auch ein bisschen was mit Pflege und die kennt sich damit eigentlich aus. Für die muss das eine totale Offenbarung gewesen sein, so ein Hospiz von innen zu sehen, weil die, glaube ich, völlig falsche Bilder hatte von dem, was da passiert. Also auf einmal spendeten dann meine Großeltern fürs Hospiz. Das war vorher undenkbar, ja. Wie beschreibst du so ein Haus wie eures, jemanden, der da noch nie drin war? Wenn ich da zu Besuch käme, wie würdest du mir das Haus erklären oder was sind die Sachen, die du mir zeigen wollen würdest?
Also zuerst mal, dass es ein Ort des Lebens ist, ein Hospiz. Also viele assoziieren eben ein Ort des Sterbens, was ja im Grunde genommen auch korrekt ist. Man geht ja ins Hospiz, weil das Sterben vor der Tür steht, der Tod vor der Tür steht, den bringt man also mit. Aber die Assoziation, die viele Menschen haben, ist halt Dunkelheit, Trauer, Schwere, Einsamkeit. So, das sind so Bilder, die so verankert sind. Und was ich dir unheimlich gerne zeigen würde, ist einmal das, also am liebsten, wenn wirklich gerade auch viel los ist, also gerne zur Mittagszeit kommen, wenn das multiprofessionelle Team darum wuselt, wenn die Ehrenamtlichen tätig sind, die Besuchenden, die Pflegedienstleitenden. So, das ist das eine und dann muss man sich vorstellen, es ist hell, wir haben viele frische Blumen, bei uns arbeiten Köchinnen und Köche, die das Essen frisch zubereiten, also es wird immer gekocht im Hospiz, es wird immer gebacken im Hospiz. Ja, und man hat sein Einzelzimmer und also gerade, also ne, beide Häuser unterscheiden sich, das eine ist eben Dachgeschoss oben mit großen weitläufigen Terrassen, das ist die ganze obere Dachetage, die wirklich weitläufig ist und einen ganz freien Blick über Berlin gibt. Und das andere ist ein Haus, ein Neubau seit 2020 im Blumenviertel in Rudow mit großem Garten dran, also auch mit vielen Wildblumen. Also ein lebendiger, spannender Ort, der viel mehr ja, Lebendigkeit und Fröhlichkeit hat, als man so annehmen würde. Und da würde ich dich gerne, ich lade dich hiermit gerne ein. Das sind schon sehr eigene Orte.
Also das ist spannend, ne? Ich sehe die Hospiz ja meistens nur von innen, nachdem mich Familie Müller angewandt hat. Unsere Mutter ist dort verstorben, ja. Komm mal hin und hol ab. Ja. Mhm. Aber du sagst, das sind Orte des Lebens. Mhm. Versuch das mal für mich nochmal zu beschreiben, weil jemandem Drittes zu erklären, der Ort, wo du zum Sterben hingehst, ist ein Ort des Lebens, klingt erstmal wie ein Widerspruch.
Mhm. Naja, zunächst ist man ja erstmal nicht tot. Ja, also und das Leben ist sehr limitiert, die Zeit ist sehr nicht das Leben ist limitiert, die Zeit ist limitiert. Kompetenzen sind möglicherweise limitiert. Symptome treten stark hervor, also wie Schmerzen, Luftnot, Juckreiz und so weiter. Die kann man aber in der Regel medikamentös gut in den Griff kriegen. Aber das Leben als solches, das ist ja voll da. Und dann ist die Frage, was braucht der Mensch in diesem speziellen Lebensabschnitt, mhm. wo klar ist, das Ende ist sichtbar. Das ist ja auch eine Ressource. Wir alle wissen, dass wir endlich sind, wir wissen nur nicht wann. Und diese Unsicherheit ist ja auch nicht immer, also die kann man kann das gut wegschieben und dann so tun, kommt ja nicht. Irgendwann wird es da sein, das Ende. Und hier gibt es eine große Klarheit. Das sind jetzt philosophische Aspekte, ich kann das natürlich nicht für alle jetzt gleich sagen, aber ich finde, das ist das, was eben sehr trägt, diese Klarheit, so schrecklich die ist, dass man ins Hospiz kommt, dass man sich da anmeldet, weil man eine Erkrankung hat, die jetzt zum Tode führen wird in den nächsten Wochen bis Monaten. Das gibt aber auch die Chance, sich damit aktiv auseinanderzusetzen und sagen, okay, was braucht es denn jetzt auch? Gibt es ungeklärte Dinge? Gibt es Konflikte? Gibt es Sachen, die ich nochmal zurück betrachten will? Und wenn man da Unterstützung bekommt von Menschen, die beispielsweise wie die Musiktherapeutin, die mit einem therapeutisch arbeitet nochmal und schaut, gibt es Dinge, die rückblickend betrachtet nochmal eine Klärung bedürfen oder es gibt Anspannungen, woher können die kommen, wie können wir bestimmte Knoten lösen, dann kann im optimalen Fall so ein Prozess eben auch zu Ende geführt werden und ein Leben einen Abschluss finden, der auch gut ist. Oder Versöhnliches.
Kannst du nochmal für die zuhören, erklären, was eigentlich das Besondere an einem Hospiz ist im Vergleich? Es gibt ja sogenannte Palliativstationen im Krankenhaus, wo auch eigentlich der Sterbeprozess gestützt wird oder zumindest das Behandlungsziel nicht mehr Heilung ist. Was sind die Ressourcen, die ein Hospiz hat, die das in solchen Situationen nicht gibt? Also was habt ihr, was ein Krankenhaus mit einer Palliativstation oder ähnliches nicht bieten könnte?
Naja, also das eine ist ja schon mal die Finanzierung oder wie es rechtlich verankert ist. Hospize sind, haben halt Rahmenvereinbarungen mit den Krankenkassen. Die sind schon mal anders als Krankenhäuser per se aufgestellt sind, also ohne es jetzt zu werden.
Also im Sinne von, ihr dürft mehr oder ihr habt mehr, ihr könnt mehr machen?
Anders. Wir haben andere Dinge angesetzt, also beispielsweise wie Räume sind oder, also die Größe ist zum Beispiel schon mal limitiert. Ne? Hospize können nicht mehr als 16 Zimmer haben, das ist festgeschrieben, damit es eben familiären Charakter behält. Und Hospize müssen für sich alleine stehen, funktionieren können, ohne einen großen Krankenhausbetrieb drumherum. Also ein Hospiz ist autark. Und dann sind die Behandlungsziele, also Menschen sind ja in unterschiedlichen Phasen in ihren Erkrankungen. Jetzt nehmen wir mal eine onkologische, also eine Krebserkrankung, die eben sehr, den Großteil der Menschen betrifft, die zu uns ins Hospiz kommen, sind eine Heilung nichts mehr zu tun. So, sage ich jetzt mal, in einer Heilung, also kurativ. Aber davor gibt es ja durchaus noch viele Therapien, beispielsweise palliative Chemotherapien oder Bestrahlungen.
Palliative Chemotherapie.
Genau, dass man zum Beispiel ein Tumorgeschehen unterbricht oder ein Tumorwachstum hemmt und dadurch, also nehmen wir eine Bestrahlung beim Hirntumor oder eine Operation bei einem Hirntumor, dadurch kann Zeit gewonnen werden und Kompetenzen erhalten werden, dass einfach nochmal eine Lebenszeit verlängert wird auch. Im Hospiz, da führen wir keine Chemotherapie mehr durch. Das sind alles Dinge, alles, was das Leben verlängern würde, führt man eben deutlich nicht mehr durch. Das ist ganz klar, wenn man ins Hospiz kommt. Was nicht heißt, dass es da auch Ausnahmen gibt, weil man beispielsweise Menschen, die eine Dialyse erhalten, dann sagt man auch nicht mit Einzug, ja, jetzt wird die Dialyse abgestellt, das wird auch von Fall zu Fall entschieden. Also so haben wir dann schon auch Menschen, die dann immer mal wieder aber ins Krankenhaus dann gehen oder in eine zu einer Dialysestation, um Therapien noch weiterzuführen. Aber in der Regel werden die Therapien, also die lebensverlängernden Maßnahmen, eingestellt.
Wie erlebst du Angst vorm Sterben im Hospiz bei Betroffenen? Wie könnt ihr denen helfen? Weil ich kann mir als halbwegs gesunder Mensch, ich hätte Angst. Ich habe da eine ganz große Angst vor. Ich habe da auch mit, wie du, beruflich zu tun. Dennoch hätte ich Angst. Oder wird das durch eine Klarheit irgendwann aufgelöst? Was beobachtest du da?
Die Klarheit ist ja das, was der Rahmen vorgibt. Das heißt ja nicht, dass die Menschen sich klar sind. Ne? Das meint, es ist hilfreich, dass ein klarer Punkt gesetzt wird und daran können sich die Emotionen dann auch brechen. Aber da hat man dann die Möglichkeit, überhaupt daran zu kommen. Ja? Und Menschen sind so individuell und so unterschiedlich mit ihren Ängsten, dass es da keine Antwort gibt, wie sind die Menschen. Also ich finde es ganz wichtig zu sagen, ich glaube, dass so wie ich mein Leben gelebt habe, welche Kompetenzen ich mir erworben habe, das hilft, kann am Ende natürlich helfen. Auch Religion, also eine
religiöse Ressourcen, Einstellung. Die schon Ressourcen. Da sind.
Genau. Ja. Also wenn ich ein Leben lang die Endlichkeit vor mir wegschließe und verdränge und wegschiebe, dann kann es schon, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass ich am Ende des Lebens dann auch ganz schön in Probleme komme, weil ich einfach das Handwerkszeug an bestimmten Stellen nicht habe. Die Frage ist, wie habe ich mich in meinem Leben mit existenziellen Erfahrungen und Situationen auseinandergesetzt? Denn die existenziellste Erfahrung, die wir machen neben der Geburt, ist ja eben das Sterben dann, weil es uns unmittelbar betrifft und weil es da auch kein Zurück gibt. Und wie begegnen wir den Menschen in ihren, es geht eben um die ganzheitliche Betrachtung und das Erkennen individueller Bedürfnisse. Deswegen richtet sich der Hospizalltag oder die Pflege und Betreuung an den Menschen aus, was dieser Mensch in dieser Situation jetzt braucht. Das ist das Wichtige. Es kann morgen auch schon wieder anders sein. Das kann sich schnell verändern. Und da braucht es eben, was wir vorhin sagten, die Professionalisierung, dass ich als Betreuender, als Begleitender das Register ziehen kann und sagen kann, okay, ich probiere jetzt mal das, ich schaue mal in die Richtung, ich kann mir vorstellen, das hilft den Menschen. Es kann Menschen geben, denen eine Ablenkung hilft und ein großer Humor und ganz viel Spaß, weil da jetzt gar nicht über die tiefen Einsichten gesprochen werden will. So, und das vielleicht, und möglicherweise gibt es aber eine Kollegin, was ich eben sagte, mit der Musiktherapeutin oder die Ärztin, die kann das sehr wohl, die ist sehr wohl eingeladen, in diese Tiefe zu schauen. Aber ein anderer Kollege hat einen ganz anderen Zugang und deswegen braucht es so viele verschiedene Angebote und Möglichkeiten und darin so eine Flexibilität, zu schauen, was braucht der Mensch. Und dann ist es ja immer nicht der Mensch nur, sondern es ist das ganze System. Da sind die Freunde, ich habe vorhin von dem Mann erzählt, den ich betreut hatte, wo der Lebenspartner und die Freundin waren. Dieses System wird ja mitbegleitet, die anderen Zugehörigen. Und die haben nochmal ganz andere Bedürfnisse und Ängste. das ist die Herausforderung, da eine gute Balance zu finden.
Wenn du Kontakt mit, es ist so lustig, dass du auch An- und Zugehörige sagst. Ich habe letztens extra mal im Duden geschaut.
Gibt es das schon?
Nee, es gibt einfach grammatikalisch keinen Unterschied zwischen diesen beiden Worten. Was mich aber interessiert, du warst an einem ganz spannenden Punkt, nämlich das System um den Sterbenden. Jetzt hören uns ja Menschen zu. Wie stützt man den Prozess im Hospiz?
Naja, ich hatte vorhin die Selbstreflexion benannt. Ne? Es gibt oftmals Diskrepanzen zwischen dem, was der Gast, also wir nennen ihn Gast oder sie, nicht Patienten, was der Gast braucht, benötigt, sich wünscht. Und das kann sich, also da kann es eine Diskrepanz geben hin zu dem, was das Umfeld wünscht. Und da können Spannungen auftreten. In Bezug auf die Betreuenden, also dass Angehörige etwas fordern von den Betreuenden, was die Betreuenden nicht leisten können, wollen, werden, weil der Gast das ganz anders sieht oder was ganz anderes benötigt.
Mach mal ein praktisches Beispiel.
Nehmen wir mal den Klassiker Essen und Trinken. Wenn jemand in die Sterbephase kommt, der Appetit abnimmt, also schon im Vorfeld, dann kann der Körper ein Essensangebot gar nicht mehr verstoffwechseln. Der Mensch mag nicht mehr essen, das ist für Angehörige unglaublich schwer auszuhalten, weil das hat etwas Nährendes, das Bild der Fürsorge, des Essenreichens, der ganze kulturelle Kontext, der damit kommt. Das kann ich total nachvollziehen, dass es unglaublich schwer ist, das Gefühl zu haben, meine Mutter oder mein Mann oder mein Freund verhungern hier. Dieses Verhungern hier, ne, diesen Sprung zu schaffen, zu erklären, also jemandem abzunehmen, zu sagen, der Körper kann das nicht mehr aufnehmen und der Mensch braucht es nicht mehr. Klar, weil der Mensch stirbt. Dahinter steht immer diese große Wahrheit, die eben auch so erschreckend ist. Also ich finde das Stützen oder wir finden das Stützendste, was bei Angehörigen gut möglich ist, ist, sich an die Kolleginnen mitzuwenden und versuche und sich selber auch Hilfe zu besorgen und auch zu sagen, mit mir macht das gerade Folgendes und ich habe Angst oder ich fühle mich zurückgewiesen oder ich schäme mich auch, wie sich mein Mann, mein Freund, meine Mutter hier verhält, weil möglicherweise jemand kognitiv völlig verändert ist. Da gibt es ein Riesenfeld. Es geht am Ende darum, dass man gemeinsam arbeitet für den Menschen, der im Mittelpunkt steht. Habe ich das verständlich?
Ich bin ja auch immer in einem Prozess zwischen, welche Bedürfnisse haben die, die überleben werden? Wann dürfen die das mal laut sagen? Und ich habe natürlich häufig mit Menschen zu tun, die haben eine lange Pflegesituation hinter sich. Die haben sich teilweise sehr aufgegeben in dem, was da passiert ist. Ja. Und da zu gucken, also das ist dann so mein Teil des Jobs, der irgendwann kommt, wie führe ich denn die wieder ins Leben? Die haben vielleicht seit 3, 4 Jahren sich nur um einen Menschen gekümmert, wo ich mir manchmal früher gewünscht hätte, dass jemand sagt, du kannst deinen Vater auch ins Hospiz bringen, das ist ein toller Ort, du musst dich nicht in der häuslichen Pflege kaputt machen. Was ich gerne beobachte, dass vor allen Dingen leider Frauen sich da in Pflegesituationen wirklich aufbrauchen. Was wärst du für ein Hospizgast? Wärst du jemand, der sich... Oh. Also weil ich musste als erzählt, also ich glaube, ich will, also echt, wenn ich damit klar bin, dann will ich abgelenkt werden. Dann möchte ich, dass Philipp mir abends einen guten Rum mitbringt, für vielleicht, ich kiff jetzt nicht, aber nochmal uns betrinken und ich hätte gerne Ablenkung, weil ich möchte, und das, glaube so wäre ich, ich will dann nicht nur der Patient sein, ich möchte irrig bleiben und das andere mache ich mit mir aus. Wie wärst du?
Ja, ich glaube, da kann ich schon ganz gut mitgehen. Also ich hätte auch gern Spaß und also ganz klar ist, dass ich maximale Symptomlinderung haben möchte. Ja, also keine Schmerzen, keine Luftnot oder alles so deckeln, soweit es geht. Da werde ich ganz frei. Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen damit, wenn man hat ja Situationen, wo man so ganz, ganz krank ist auch, ne? Also ganz schwer krank, jetzt Grippe meine ich, also so ganz Fieber und im Bett liegt und da gucke ich dann immer drauf, wie bin ich in so einer Situation, weil da habe ich gar nicht die Kraft für Spaß, sage ich jetzt mal. Aber dann weiß ich, kann mein Hörbuch hören, ich stehe total drauf, dann umsorgt zu sein, was bedeutet, da steht frisches Trinken, frischer Tee, das Bett ist frisch, aber ich werde nicht betan. Ich habe meine Ruhe, bin trotzdem in Gesellschaft, aber ich habe meine Ruhe, ich bin nicht einsam, aber ich bin umsorgt. So, das wäre so meins, nicht zu viel an mir machen, aber mich auch nicht vergessen.
Ich habe eine Anekdote für dich vor, ein bisschen über einem Jahr ist eine Starterkollegin gestorben. Da konnte ich sehr gut entdecken, was ich für ein Trauernder bin. Und da waren natürlich ganz viele Trauerbegleiter, die alle anfangen zu fragen. Und ich merkte, lasst mich in Ruhe. Ich mache das. Also ich glaube, ich wäre jemand, der sehr viele Sachen mit sich ausmacht und dann rausgeht. Mhm. Und fand das spannend, das mal abzugleichen, auch zwischen dem, was man beruflich anbietet, dass das nicht immer das ist, was man auch selber unbedingt bräuchte in dem Moment. Du machst es jetzt echt lange, in dem Feld unterwegs sein. Und vielleicht kann man das auch nach so einer langen Zeit gar nicht mehr sagen. Hat sich was bei dir mit diesem intensiv an dieser Seite des Lebens arbeiten, hat sich nochmal was verändert oder verändert sich immer noch was? Also weil ich sehe das bei mir, ich habe das Gefühl, wenn mich Leute sowas fragen, ich so, nee, das ist so ein dauerhafter Prozess, das ist ja nicht so, dass du auf einmal sagst, ah, ich nehme mein Leben jetzt anders wahr, sondern ich entdecke immer wieder neue kleine Schritte, die sich verändern. Wie geht's denn dir da?
Also da gehe ich total mit dir, da geht's mir auch so. Es gibt also natürlich so ein Grundverständnis, was dann gewachsen ist, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt auf dem Gebiet, hole ich mir jetzt nicht aktiv so viel Input, also beispielsweise, ich gucke jetzt nicht jede Doku oder Filme oder Vorträge.
Man muss es erklären, wir lachen beide, weil wir beide im Vorfeld kurz gesprochen haben und meinten, puh, ja, ich gehe in meinem Beruf auf, aber es gibt noch was daneben und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, so. Also heißt das, du hast nochmal doller gelernt zu differenzieren zwischen, das ist der Bereich, wo es um Sterben geht und hier blende ich das vielleicht aus?
Also wir haben von Professionalität gesprochen und diese Abgrenzung, ja, und eben auch bewusst. Und dann bin ich aber auch ein Typ, da ist auch jeder unterschiedlich, aber bei mir ist es so, was für mich sich reingetan hat als Eindruck oder als Haltung nochmal, um das, den Begriff zu nehmen, das Leben, was ich führe, ist mein Leben. Das ist meine Lebenszeit, sowohl die Arbeit als auch die Freizeit. Und deswegen mache ich eigentlich an dieser Stelle auch gar nicht so eine stringente Trennung. Also ich komme nach Hause, das war schon immer so. Und wenn ich, was ich vorhin sagte, ich habe einen Konflikt, ein roter Knopf wurde gedrückt, dann habe ich abends auch zu Hause gesessen und natürlich darüber nachgedacht, wie kann ich das morgen anders machen? Oder wie kann ich das Problem lösen? Das zieht also meinen Tag. Ich habe also nicht so, dass ich sage, so jetzt 15 Uhr, ich gehe nach Hause, mache die innere Türe zu und fertig. Das kommt für mich nicht in Frage. Das habe ich schon da drin gelernt. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich, also wie ich andere Bereiche nicht verkümmern lasse. Also nur mich in diesem Hospizbereich bewege. So, und diese Abgrenzung, die ist wichtig. Was ich sonst gemerkt habe, ja, dass man Dinge heute tun sollte, weil morgen kann zu spät sein, dass das, was ich vielleicht nicht mache, ich eher bereuen würde am Ende, als das, was ich möglicherweise nicht so gut gemacht habe. Und dann habe ich auch gelernt, dass wenn es mich unmittelbar betrifft, also meine Familie, meine Freunde, meine Partner, wenn da etwas passiert, dass ich da gar nicht so professionell sein kann, wie ich das gerne hätte, weil ich auch weiß, was passieren kann alles.
Ja, aber ne? Das ist spannend. Deswegen begleite ich ungerne Freunde so. Mhm. Zum Beispiel, ich bin hypochondrischer geworden. Das ist wirklich, also ne, weil alle Geschichten, die ich höre, die mit
können ja nur schlimm sein, ja.
Genau, es gibt keine Kopfschmerzen, die gut enden.
Nein.
Ja, oder ich weiß, wie lange ich damit zu tun hatte. So gefühlte und statistische Wahrheit, ne, als meine Tochter auf die Welt kam und in Berlin sterben 150 Sternenkinder, davon begleiten wir regelmäßig welche, sich zu verinnerlichen, nein, das ist nicht die Realität, dass Kinder, oder das ist nicht eine seltene Realität,
ja,
dass das passiert und das Hypochonder sein, das ist doller geworden bei mir. Also ich muss sagen, meine Mutter ist Ärztin zum Glück, ich habe die auf Kurzruf und sage, und ihre Antwort ist immer sehr dauerhaft, Erik, wenn es wehtut, ist es wahrscheinlich kein Krebs. Ne? So. Ich habe da Schmerzen. Was könnten das sein? Ja. Mhm. Und da bin ich schon sensibler geworden, auch was du gerade meinst, auch in Bezug auf mein Umfeld, weil ich weiß, was passieren kann. Da muss ich mich mal zurücknehmen. Mhm. Wenn wir beide zaubern könnten, da sitzt eine Fee, die kommt hier mit in den Raum und die sagt, Philipp, du hast 2 oder vielleicht 3 Wünsche frei, was sich, solange du arbeitest oder auch später im Hospizbereich noch verändern sollte und verbessern sollte. Was würden wir dieser wunderbaren Fee, die hier mit so Sternenstaub wäre, erzählen? Was nicht heißt, dass wir die Fee brauchen dafür, aber was wären Wünsche?
Och, die wäre schon manchmal gar nicht so schlecht. Also, klar, wir sprechen über Hospiz. Ich habe eben gesagt, dass wir da, im Hospiz haben wir Rahmenbedingungen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Ich wünsche mir, dass diese Rahmenbedingungen, ich habe vorhin gesprochen davon, die Prozesse, die entwickelt wurden oder das, was an Methoden auch entwickelt wurde, auch übrigens von Unternehmensführung, von Teambuilding oder von Zusammenarbeit in einem Team, die haben sich bewährt. Und ich wünsche mir, dass die ausstrahlen in andere Kontexte der Pflege, also in andere Angebote, dass das nicht sich, das Palliative sich nicht nur auf Hospiz und Lebensende bezieht, sondern dass das als das, was in jeder Pflegesituation da sein müsste, ob auf der Chirurgie, Intensivstation, innere Station, Sozialstation, Pflegeheim, ganz egal, dass die Konzepte, die funktionieren, der flachen Hierarchien, des multiprofessionellen Teams, der 24-Stunden-Erreichbarkeit der Ärztinnen, dass das umgesetzt wird.
Für alle.
Das möglich, für alle. Und da müsste die Fee schon ganz schön viel Sternenstaub raushauen, als das in irgendeiner
Möglichkeit. Die müsste den Dagobert Duck Geldspeicher wahrscheinlich finden.
Ja, wobei man muss sich dann auch immer fragen, ist das so? Ja, also weil wir wissen auch, dass viele der strukturellen Hindernisse auch mal in Sachen sehr viel Geld kosten und unnötige zum einen Leid produzieren können, zum anderen dadurch unnötige Kosten verursachen, für Personalmangel sorgen können und so weiter. Ja, da will ich jetzt gar nicht so weit ausführen, aber ich fände es mal spannend, dass man vielleicht nicht gleich eben auf die Finanzierung nur schaut, sondern erstmal schaut, was wünschen wir uns und dann guckt, was bräuchte es denn dafür und wo könnte man Dinge verbessern, die möglicherweise gar nicht so viel mehr kosten am Ende. Das ist so ein bisschen wie mit dem billigen Fleisch, was man kauft. Ja? Das kostet uns auch viel, viel mehr, als man auf der Packung sieht, weil die Böden vergiftet sind, weil Energie verbraucht wird und Subventionen und so weiter und so fort.
Also ich übersetze für mich, ein Wunsch, den die Fee erfüllen müsste, ist, andere Pflegebereiche sollten schauen, was man vom Hospizbereich oder vom Palliativbereich lernen könnte. Kann ich das so übersetzen für mich?
Ja, und eben auch auf Gesetzgeberseite. Ne? Also das ist schon so mit der Rahmenvereinbarung, die mit Hospizen geschlossen wurden, das glaube ich, wäre für andere Bereiche auch sehr hilfreich. Ja.
Okay, das ist ein Wunsch. Kriegen wir einen zweiten hin?
Schön wäre, es gäbe mehr Hospize, weil die Plätze nicht reichen. So, okay. Gerade in so einer großen Stadt. Dann wäre vielleicht nochmal so ein Wunsch, das, was wir an Hospizarbeit hier machen, wenn wir jetzt EU-weit gucken, in unseren Nachbarländern, wenn wir nach Polen schauen, da sieht die Situation ganz anders aus. Ich hatte dieses Jahr einige Kolleginnen aus Polen getroffen, wo ich da mit denen im Gespräch war und festgestellt habe, okay, ihr seid da, wo wir vor 25 Jahren losgegangen sind, vor 30 Jahren. Das ist ja auch alles noch gar nicht so alt, das muss man sich auch mal überlegen. Also das Rikam-Hospiz war vor 26 Jahren das erste Hospiz in Berlin. Das ist nicht lange. Das ist für uns als Organisation toll, ne? Dass man sagt, wow, 26 Jahre, wir gehen auf die 30 zu. Aber an sich ist das nicht lange. So, und in Polen als Beispiel, da sind die Strukturen noch längst nicht so, wie man sie sich wünschen würde. Also ja, dann würde ich mir wünschen, dass die Fee bitte den EU-Topf nochmal schüttelt und es eben auch also noch weiter rausbringt in die Region, weil wir sind schon in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt, was Hospizarbeit und Hospizversorgung angeht. Wir müssen immer kämpfen, das ist klar. Wir müssen auch immer rechtfertigen und immer verhandeln und Spenden sammeln sehr viel und so weiter. Aber grundsätzlich sind wir schon sehr weit und sehr solide aufgestellt. Und das wünsche ich mir, dass wir das schaffen, EU-weit zu denken. Und dann kann auch der Gedanke noch weitergeführt werden.
Aber das ist häufig so eine These von mir. Wenn alle wüssten, was es an Angeboten gibt, würde man sie überrennen. Ja, also wenn jeder wüsste, wie gut ein Hospiz ist für jemanden, der stirbt und das erlebt hat, dann wäre, glaube ich, der Zulauf und die Wartelisten noch länger, als sie es eh schon sind.
Ja, ich meine, das ist interessant. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben ein Tageshospiz. Ja? Also im stationären Bereich haben wir der Situation geschuldet.
Das ist das erste in Berlin,
und das einzige auch. Bundesweit entstehen jetzt ganz viele, also wir kriegen das mit, weil wir viele Anfragen bekommen aus dem ganzen Bundesgebiet, so, oh, wie habt ihr das gemacht und können wir mal vorbeikommen? Das hätten wir uns damals gewünscht, da gab es wirklich nur zwei im ganzen Bundesgebiet, 2020, als wir eröffnet haben.
Was heißt das? Erklär es mal für mich.
Das Tageshospiz, das ist wie eine Tagespflegestätte, Von Montag bis Freitag bieten wir 8 Plätze. Genauso wie im stationären Hospiz benötigt man einen sogenannten Hospizbestätigungsbogen, also eine Diagnose, die schon sagt, dass eine schwere Erkrankung vorliegt, die zum Tode führen wird. Da geht es ja darum, dass die Menschen eine Stabilisierung erfahren, aber eben auch das soziale Umfeld, also die anderen Zugehörigen, eine Entlastung erfahren können, sich um Dinge kümmern können, auch die Möglichkeit bekommen, also die häusliche Situation zu entspannen und zu entzerren. Und dann kommen die Menschen zu uns, mit Transportunternehmen beispielsweise, also in der Regel ist das so, das wird von den Kassen auch übergetragen. Also es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieses Angebot Tageshospiz von den Kassen komplett für die Gäste übernommen wird und auch keine anderen Pflegeleistungen berührt. Das ist wirklich on top. Und dann komme ich und werde erstmal frühstücken. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Köchinnen im Haus, das ist höchst individuell. Und dann wird geguckt von den Kolleginnen so, was steht denn heute an, was ist so ein besonderer Bedarf? Braucht es eine bestimmte Massage, muss die Physiotherapeutin, was gucken die Ärztin, kommt zur Visite, welches therapeutische Angebot wäre jetzt sinnvoll? Oder braucht es gar nichts? Geht es heute nur um die Gemeinschaft, dabei zu sein, nicht mitmachen zu müssen? Also wir haben Gäste gehabt, Männer häufig, die den ganzen Tag Mahjong gespielt haben. Am Rechner. Aber was ich vorhin sagte, wenn ich krank bin, ich habe drumherum die Geräusche. Ich bin in Gesellschaft geborgen, aber individuell.
Ich könnte
und ich muss bloß nicht. Also es wäre auch überhaupt nicht mein Ding, so mit Gruppenaktivitäten und so. Das ist nicht meins. Aber wenn die anderen das drumherum machen, dann finde ich das ganz nett und vermutlich mache ich am Ende doch mit und finde es dann doch ganz lustig. Also so verbringt man einen Tag, von dem ich dann gestärkt nach Hause gehe und auch etwas zu berichten habe. Meinen Angehörigen. Und nicht, ich war im Krankenhaus oder ich war bei der Arztpraxis, sondern was hat denn der Philipp da heute gemacht oder die Kollegin XY. Das entstehen ja Beziehungen und das sind ja auch längere Begleitungen durchaus von mehreren Monaten, die da stattfinden. Und wenn es dann dazu kommt, dass der Mensch sich verändert und ein stationärer Aufenthalt sinnvoll erscheint, dann können die Kolleginnen zum einen sehr frühzeitig das bemerken, weil sie mit dem Gast ja in Kontakt sind, sehr eng. Und der Mensch selber weiß, was Hospiz jetzt bedeutet. Er hat eben diesen Blick schon drauf gehabt und den Sommer im Garten verbracht und mit den Kollegen und viel gelacht und so weiter oder auch viel geweint. Aber der Ort hat an Schrecken verloren. Und auch wenn es nicht immer gelingt, dass die Menschen bei uns dann stationär aufgenommen werden, aber häufig ist das doch der Fall, da wissen die Menschen, wo sie hinkommen. Und das ist unschätzbar, was das an, auch für die Angehörigen, an Ängsten, Sorgen. Man fängt einfach nicht bei Null an mit Tag der Aufnahme, sondern da ist einfach schon ein großes Wissen manchmal über 6, 7 Monate schon gewachsen. Das ist natürlich toll.
Die Türschwelle wird niedriger.
Ja.
Du, ich habe zum Schluss kommend noch eine wichtige Sache, die du gerade erwähnt hast, was viele nicht wissen. Das Hospiz kostet den Gast grundsätzlich erstmal nichts, weil die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden.
Genau.
Aber, und das ist jetzt meine Bitte an euch alle draußen, ein Teil der Kosten muss das Hospiz über Spenden generieren.
Richtig.
Und man findet bei euch auf der Seite des Rikam-Hospizes sicherlich eine Spendenverbindung. Und jetzt vor Weihnachten zückt eure, gibt es noch Checkbücher? Ich weiß es gar nicht, gibt es sowas noch?
Wahrscheinlich nur so amerikanisch. Filmen kommt es immer vor in Amerika, ich wundere mich immer, aber also ganz kurz, es sind 5%, die Kassen eben nicht leisten. Es ist aber auch, ich habe vorhin von der Rahmenvereinbarung gesprochen, das ist vereinbart. Und ich finde das auch nicht doof, denn dass wir jetzt heute hier sitzen und ich über Hospizarbeit spreche und dass ich rausgehe, über Hospizarbeit spreche, das hat damit zu tun, dass wir in der Öffentlichkeit erreichen wollen, wegen der Spenden. Aber es ist auch, das ist eben auch unser erklärtes Ziel als Hospiz da, das Thema Tod und Sterben in die Gesellschaft zu tragen und dafür mit daran zu arbeiten, den Schrecken vielleicht etwas zu nehmen. Denn wenn in Anführungsstrichen nicht mehr viel zu tun ist, ist eine Menge zu tun, was wir machen können. Und daher ist es auch gut, dass wir diese 5%, die klingen wenig, aber es ist sehr viel Geld, was wir im Jahr benötigen, auch für Dinge, die noch darüber hinausgehen, nämlich die frischen Blumen, die ich erwähnt habe, oder die Gärten, die Terrassen und so weiter. Also ja, wir sind auf diese Spende angewiesen, um den Ort so zu gestalten, wie es unserer Haltung entspricht.
Und ein kleiner Tipp an die zuhören, die nicht aus Berlin sind. Fast alle Hospize, die ich kenne, haben mehrmals im Jahr oder mindestens einmal sowas wie ein Tag der offenen Tür. Ja. Und ich finde das so gut, nicht betroffen zu sein und mal hinzugehen, weil dann würdet ihr nette Menschen wie Philipp treffen, der euch lächelnd begrüßt. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich weiß noch mal mehr über das Hospiz und ihr draußen habt hoffentlich auch noch mal einen Blick bekommen, wie wichtig diese Orte für uns alle sind. Vielen Dank, Philipp.
Ich danke dir.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
فتصور انه انت في 85 شخص مختفين.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.